Guten Morgen miteinander. Hey, schön, dass ihr alle da sind. Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Die, die schon länger da sind, aber auch alle Gäste, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, den Gottesdienst mit euch zu verbringen. Und ich bin gespannt, was Gott im letzten Teil dieser Serie für dich bereit hat. Er hat schon sehr, sehr viel für uns bereit gehabt in den letzten drei Predigten. Wir haben miteinander im Teil 1 angeschaut, was passiert, wenn wir den Fokus verlieren. Wir haben gesehen, wie schnell das im Alltag einfach passiert. Nicht einmal böswillig, wir rutschen davon, kann man dem so sagen. Nicht bewusst, aber schrittweise. Wir haben im zweiten Teil angeschaut miteinander, dass wir viel Einsatz geben können, aber relativ wenig Frucht rauskommt, rausschaut. Und im dritten Teil haben wir gesehen, hey, wenn wir uns neu ausrichten, zeigt Gott, er ist mit uns. Und ja, wenn wir ein neues Gewicht auf Gott angeben, dann können Wunder passieren. Und jetzt wollen wir miteinander anschauen, hey, was passiert, wenn wir Gott wirklich wieder an die erste Stelle von unserem Leben stellen tun. Ich bin gespannt, was er bereit hat. Sind ihr auch gespannt, was Gott für euch bereit hat? Ja, so kommt. Jetzt habt ihr vorhin so gut beim Josh Schmick gemacht, oder? Sind ihr gespannt, was Gott für euch bereit hat? Ja. Gut. Ich weiss, der Hunger ist riesig da. Ich spüre es raus, aber... Der Segen von Gott wartet auf euch. Genau das wollen wir miteinander anschauen. Es war ein Wendepunkt für das Volk von Israel, wo sie sich neu ausgerichtet haben. An dem Tag nämlich hat Gott gesagt, von diesem Tag an will ich segnen. Was für eine krasse Zusage, die Gott da gemacht hat. Was bedeutet das für dich konkret, für dein Leben, für das Morgen, für das Übermorgen? Montag, wenn es wieder losgeht, hey, was wird er in deinem Leben bringen? Was für ein Segen wartet da? Der Haggai war ein Prophet, der eine Aufgabe hatte, was relativ schwierig war. Er ist eine Vorfreude, er ist eine Freude, ist da gewesen. Sie sind zurückgekommen aus dem Exil in eine total zerstörte Stadt, endlich frei, und dann haben sie endlich wieder aufbauen. Sie haben wieder angefangen, ihre Häusle bauen, sind angefangen, ihr Leben wieder ordnen. Und dort plötzlich hat der Haggai einen Auftrag bekommen von Gott. Er musste hingehen und sagen, hey, ihr müsst euch wieder neu ausrichten. Der Tempel war in Trümmer gewesen. Dann haben sie auf die Seite geschoben, zuerst nicht gerade angefangen daran zu bauen. Wir wissen wieso, sie haben zuerst sich auf anderes fokussiert. Und dann ist der Haggai gekommen und gesagt, halt. Ja, habt eure Priorität völlig falsch gesetzt. Völlig falsch ausgerichtet. Vielleicht haben sie gehofft, jetzt kommt der Haggai, mega cool, er bringt uns noch einen super Projektplan, wie wir eine super gute Mauer bauen können rundherum, die wirklich stabil ist fürs nächste Mal. Der Haggai hat einen anderen Auftrag gehabt, nämlich gesagt, hey, ihr seid auf dem Holzweg. Ihr habt eine völlig falsche Priorität gesetzt in eurem Leben. Und so oft ticken wir ja auch so, oder? Wenn etwas zerbrechen tut in unserem Leben, unser erster Impuls ist, das muss jetzt so schnell wie möglich wieder gut werden. Wir gehen alles dran. Wir wollen das hinbekommen irgendwie, oder? Wir wollen das schaffen, das Problem auf dem Weg schaffen. Wir hoffen, dass die Sicherheit sehr schnell wieder kommt, weil wir haben nicht gerne, wenn Kontrollen aus unseren Händen rausschlittern. Haben wir nicht gern. Wir wollen Stabilität. Die Hauptsache, es läuft dann wieder, oder? Wir geben Mühe. Und dann ist der Haggai gekommen und gesagt, halt. Weil Gott ist in den Hintergrund gerückt. Sie haben gemerkt, wir haben es gesehen, sie haben nicht Gott vergessen. Sie sind sicher dankbar gewesen. Sie sind mega glücklich gewesen, dass Gott sie wieder in die Freiheit gebracht hat, wieder dorthin gebracht hat. Aber sie haben nicht vergessen. Aber er ist irgendwie in den Hintergrund gerutscht. Priorität ist verloren gegangen. Und das Problem war, wir haben es gesehen im zweiten Teil, sie haben Frucht verloren. Wo der Haggai ins Spiel kommt, sagt er nämlich, denkt doch einmal darüber nach. Denkt darüber nach. Wie es euch bisher ergangen ist. Ihr habt viel ausgesät, aber nur wenig geerntet. Und genau das haben wir vor zwei Wochen miteinander angeschaut. Vielleicht kennst du das, du investierst, du probierst, du machst und tust, du gibst Gas. Du meinst es wirklich gut, aber du fragst dich am Ende des Tages, wieso kommt der Segen von Gott nicht? Ich mach doch. Ich gebe mein Bestes. Das haben wir miteinander angeschaut. Aber wieso? Wir wollen dem auf den Grund gehen. Wieso ist das genau so? An den Umständen ist es an dem gelegen. Sie haben ja offensichtlich wirklich Vollgas gegeben. Das Problem ist an einem völlig anderen Ort gewesen vielleicht. Und wir wollen das miteinander herausfinden. Wie können wir wieder in den Segen zurückkommen? Es ist nie an den Umständen gelegen. Gott sagt das ganz klar. Es ist an der Ausrichtung gewesen, die falsch war. Durch den Haggai haben wir es gehört. Denk darüber nach. Priorität liegt falsch. falsch ausgerichtet gewesen, oder? Wir kennen es. Sie haben Gott nicht verlassen. Sie haben einfach Gott ein bisschen auf die Seite geschoben. Und das passiert so schnell. Das ist eine Wahrheit, die wir kennen, oder? Du glaubst vielleicht, du nimmst dir Zeit, ab und zu kommst du in Gottesdienst, du machst immer wieder mal etwas. Aber irgendwie fehlt es. Das ist ein zentraler Punkt in unserem Leben. Und dann müssen wir uns ernsthaft stellen, diese Frage. An was liegt es? Ist die Entscheidung vielleicht, die wir neu treffen müssen, so, hey, Gott ins Zentrum zu nehmen und nicht mehr einfach sagen, er ist nice to have. Wir entscheiden tagtäglich nach unseren Gefühlen. Wir entscheiden tagtäglich nach unseren Bedürfnissen. Nach Druck von außen, nach einem Sicherheitswunsch. Das ist so menschlich. So nach Lust und Laune entscheiden wir uns ja immer wieder tagtäglich neu. Aber wo ist der Platz von Gott genau dort drin? Genau darum sagt Gott, erinnere dich nochmal neu daran, was der Mittelpunkt ist von deinem Leben. Erinnere dich neu daran. Und heute werde ich dich das auch mehrfach immer wieder, bis es heute am Abend noch als Ohrenwurm drin hast, wenn du ins Bett liegst. Ich werde dich fragen, hey, was ist der Mittelpunkt von deinem Leben? Was ist das, was entscheidet tut über dein Leben? Wer hat den Masterplan über dein Leben? Nicht als ein Zusatz, so ein Teil, wo du sagst, schön, habe ich das noch zusätzlich am Sonntag. Ist besser als die Heimhocken und warten, bis der Montag wieder anfängt. Nein, was ist der wirkliche Mittelpunkt von deinem Leben? Jesus sagt das genau später auch. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Soll der erste Platz sein in unserem Herzen, in unserem Leben. Das erste soll sein, wenn du darüber nachdenkst am Morgen, was will Gott wirklich haben? Was ist das Reich von Gott in dem heutigen Tag? Und genau das ist der Wendepunkt für das Volk von Israel. Der Haggai ist gekommen und hat gesagt, hey, denkt doch nochmal dran, was ist wirklich der Mittelpunkt von eurem Leben? Und in dem Moment, wo sie sich neu entschieden haben, angefangen haben, bauen, das Fundament geleitet war nachher von dem Tempel, redet Gott. Wir lesen das miteinander. Doch heute, am 24. Tag des 9. Monats, versteht, Gott zählt Tage, wenn es endlich so weit, bis das Fundament wieder geleitet ist. Am 24. Tag des 9. Monats wurde das Fundament für mein Tempel fertig. Aber jetzt dürft ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Zwar sind eure Vorratsspeicher leer und eure Weinberge und eure Feigen, Granatäpfel und Olivenbäume, Äpfelbäume, Feldner, haben noch keinen Ertrag erbracht. Äpfelbäume haben Ertrag gebracht. Nein. Doch von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Sagt Gott, in dem Moment der Hoffnungsschimmer. In dem Moment verändert sich alles. Und verstehst du, vorhin hat das Volk gehabt, dass sie falsch ausgerichtet waren. Es hat ein Volk gehabt. Der Segen von Gott, der war nicht da, der hat gefehlt. Gott erklärt das durch den Haggai mit zwei Fragen. Wenn etwas Heiliges etwas berührt, wird es dadurch nicht automatisch heilig. Wenn aber etwas Unreines etwas berührt, dann wird es unrein? Ja. Und wir können es einfach auch so formulieren, Gutes färbt dort automatisch ab in unserem Leben. Aber falsche Sachen schon. Und damit wir das verstehen, das Prinzip, habe ich euch etwas mitgebracht. Damit ihr das Bild, könnt auch heute Abend wieder im Bett immer wieder vor Augen führen, habe ich zwei Karaffen mitgenommen, die symbolisieren unser Leben. Die erste Karaffe ist ein heiliges Leben, ein wunderbares, gutes Leben, eins, wo Gott gefällt, eins, wo du musst sagen, ja, das ist wunderschön. Und das heilige Leben steht vielleicht gerade für, so für dich, für den Moment, wo du da bist, wo du sagst, hey, ja, ich muss eigentlich sagen, gut. Und dann haben wir aber den Moment in unserem Leben, wo wir immer wieder gehen, einen Kompromiss eingehen. Plötzlich sind es nicht mehr die eigenen oder nicht mehr Gottes Wille, der über deinem Leben steht. Und du fängst an, kleine Kompromisse eingehen. Ganz, ganz kleine Kompromisse. Und es fängt sich langsam, langsam an verbreiten im Leben. Es zieht sich immer mehr durch. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, wo du genau weißt, es ist nicht das, was Gott will. Es ist ein Gedanke, den du immer wieder wälzen tust, obwohl du weißt, Gott hat keine Freude daran. sind sie der Kompromiss, der immer weiter tiefer runtergeht, in dein Herz hinein und alles versaut. Verunreinigt. Und du denkst noch vielleicht dabei, ich habe es eigentlich im Griff, so schlimm ist es gar nicht. Ein bisschen verbeugt worden von Gott, kein Thema. Weißt du, das hat früher noch geholfen, heute ist eine andere Zeit. Und du lässt es in deinem Leben drin. Und es zieht sich immer tiefer rein. Du lässt Sachen, die du zulässt, wo du denkst, ja, nicht so schlimm. Aber dein komplette Leben wird eines Tages verunreinigt sein, je mehr Kompromiss du eingehst. Und genau das ist das Gefährliche. Ein Kompromiss bleibt nie neutral. Das heilige Leben, das Wunderbare, das Gute. Je länger, je mehr wir Kompromiss zulassen, es ist nicht mehr heilig. Und das ist der Vers, der das aussagt. Es ist nicht mehr heilig. Wichtig ist, dass so ein Kompromiss am Anfang noch recht unscheinbar und klein gewirkt hat. Haben Sie gesehen, oder? Nicht so gross, nicht so schlimm. Mit dem kann man leben. Wir tun es rechtfertigen. Wir haben das Gefühl, okay, es sieht vielleicht sogar niemand. Es wirkt ja noch recht heilig. Aber du wartest und du lässt es drin und es ist wie so ein Sauerteig, der immer mehr Raum einnimmt und alles kaputt macht. Und ich möchte einen Hinweis machen zum Thema Maßstab, Gottes Maßstab, Wertmaßstab, wo wir in der Bibel lesen. Ich höre es und sehe es immer wieder leider, dass viele Christen auch Maßstab, Gottes Wertmaßstab verbeugen. Das Gefühl haben, es ist okay. Vor Gott. Wir haben es letzten Sonntag von der Predigt von Papi auch gehört. Es ist so richtig schnell drin. Und so schnell bringen wir es dann aber eben auch nicht mehr raus. Ein Kompromiss verändert dein Leben. Und es ist der Grund, wieso wir sagen, nicht erleben. Es ist ein Grund, wieso Sachen blockiert sind in unserem Leben. Weil es schrittweise passiert. Und wir tiefer, tiefer und tiefer immer wieder mehr merken, es entfernt uns von der Gnade und Liebe von Gott. Ich selber kenne das auch aus meinem eigenen Leben und ich wünsche es niemandem. So Kompromisse, die können einem so richtig, richtig viele Fragen aufwerfen, wo man dann noch zu Gott kommt und fragt, wieso lässt du das zu? Wieso erlebe ich den Segen von Gott nicht? Wieso passiert nicht das, was ich mir wünsche? Wir haben eine zweite Karaffe, das ist so das Leben, das unreine Leben. Das steht für ein Leben, das nicht gut ist von Gott. Du weißt es ganz genau. Seit Jahren lebst du so. Du hast dich arrangiert mit dem. Es gehört jetzt zu dir. Es ist so. Und du denkst, okay, ich gehe ab und zu am Sonntag ein bisschen killen. Ein bisschen Reinigkeit reinbringen. Ein bisschen mehr Small Group. Das Leben wird besser, hoffst du, oder? Der Segen von Gott kommt dann schon irgendwann. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr beten. Und es ist so ein Flickerteppich, wo du merkst, der hat absolut null Chance. Du denkst, Gott wird den Segen schon noch bringen, aber lass die Sachen, die drin sind, die Gott nicht gefallen, einfach weiterhin schlummern und blubbern. Und es läuft und es läuft und es geht weiter und glaubt es mir. Ich habe viel Lebensmittelfarbe drin tun. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Du kannst noch so viel Gott rein tun wollen, wenn du Sachen in deinem Leben drin lässt, die nicht okay sind. Dann kannst du noch lange hoffen. Und noch lange denken, es kommt dann schon irgendwann gut. Die Jahre vergehen. Du wirst älter und älter und älter. Und eines Tages liegst du vielleicht irgendwo in der Horizontale und hoffst. Ha. Verstehst du? Wir können noch lange behaupten, wir können Sachen kombinieren mit Gott, die aber aus seiner Sicht nicht okay sind. Und dann uns noch wundern, wieso kommt der Segen nicht, oder? Gott sagt Folgendes: Genau deshalb gilt für euer Volk, alles, was ihr tut, ist unrein in meinen Augen und darum sind es auch die Opfer, die ihr mir darbringt. Hey, wie hart ist die Aussage? Du kannst machen und tun, probieren und wursteln und so gut es irgendwie geht aus eigener Kraft. Aber es passiert nichts. In Gottes Augen bleibt es unrein. Anders gesagt, alles, was ihr tut, ist prägt vom Zustand von euren Herzen. Alles. Das heisst nicht nur, weil du ein bisschen Gott rein tust, dass plötzlich alles gut kommen kann. Ein bisschen von dem, ein bisschen von dort. Gehst an eine Konferenz, hoffst du besonders, dass nicht etwas passiert. Der Segen von Gott sich ausgiessen tut, aber gleichzeitig bist du nicht bereit, um die Sachen, die da sind, rauszunehmen. Ich kenne das. Du kannst Gott nicht an erste Stelle haben in deinem Leben und gleichzeitig an Sachen festheben und behaupten, dass darauf liegt ein Segen. Das geht nicht. Das geht nicht. Gott will sich selber verleugnen. Er ist heilig. Er hat Platz dort, wo es heilig sein. Er wird heilig sein in dem Innen. Also meine Frage an dich ist Gott das Zentrum von deinem Leben? Du kannst ihn nicht ausklammern. In keinem von deinen Lebensbereichen. Der Segen wird nicht fliessen. Gott ist nicht einfach so ein Teil von deinem Leben, wo du kannst sagen, da rein gehört er, da passt er, da habe ich Freude dran, das gibt mir ein schönes Gefühl. Und jetzt soll er den Rest von all meinem Leben auch noch segnen. Das funktioniert nicht. Auch wenn es so schön doch manchmal wäre, oder? Der Haggai würde es so formulieren, solange du dein Leben nicht neu auf Gott ausrichten tust, ganz, wirst du den Segen von Gott, den er so gerne geben würde, auch nicht erleben. Wer von euch, ich habe euch gefragt, wer von euch will den Segen erleben von Gott? Wir alle, oder? Wir wollen ihn erleben. Aber es fällt uns so schwer. Wieso? Wegen dem. Solange wir Gott nicht als unseren Richtwert nehmen, seine Maßstäbe, werden wir es nicht erleben. Deine Reinheit, deine Gedanken, dein Umgang mit Sexualität, vielleicht auch Pornografie, deine finanzielle Situation, ob du Gott vertraust oder alles immer noch weiter sollst, selber kontrollieren. Du darfst in meinem Leben Platz haben, aber das Geld habe ich schließlich selber verdient, gehört mir. Ich habe meine Bedürfnisse nach Beziehung. Du verstehst es nicht, weißt, mein Liebe hat uns eben doch halt. Es liegt an dir schlussendlich, ob du Gott als Zentrum nimmst für all die Bereiche in deinem Leben. Ob du Sachen anfängst zu verstecken vor ihm, weil du genau weißt, es liegt falsch. Oder eben, weil du sagst, hey komm, ich bin da, Gott. Du bist der Dreh- und Angelpunkt, du darfst entscheiden, was raus muss. Wir fragen uns doch einmal so einfach, wieso segnet Gott mich nicht? Wer hat sich die Frage auch schon gestellt? Gott, wieso machst du nicht? Ja, jetzt lehnt er die Hände unten lieber. He? Ich bin gemein. Genau das ist das Problem. Oder? Gott geht es nie darum, was ihr tut für ihn. Ihr könnt noch so viele Dienste annehmen, noch so oft in die Small Group gehen, noch so häufig beten machen und tun alles schön und gut, alles richtig. Er hat Freude daran. Aber wisst ihr, um was geht es Gott primär? Er will dein Herz verändern. Und wenn du das Wichtigste nicht zulässt, sozusagen sein absolutes Herzensanliegen nicht zulässt, dann wirst du das Segen nicht erleben. Egal wie oft und fest du dich investierst. Du kannst säen, so viel du willst. Es ist wie mit dem trockenen Boden. Du kannst investieren, es passiert nichts. Und genau so leben sehr viel. Wir stehen auf am Morgen, wir beten um Gottes Hilfe. Wir beten darum, dass er bei uns ist, dass er uns beisteht tut. Wir beten darum, dass er ja, das, was wir anpacken, auch der Segen drin liegt. Aber wir fragen uns, wieso kommt es nicht? Innerlich bleibt so viel leer. Und warum passiert nichts, stellen wir uns die Frage. Warum verändert sich nichts, nach Jahren nicht? Warum erlebe ich nicht, dass der Segen endlich kommt? Aber gleichzeitig klammern wir uns fest an unseren eigenen Sachen. Am Geld, an der Zeit, an der Sexualität, an unserer Lebensweise. Was richtig und falsch ist, entscheidet immer noch mir. Über unsere Beziehung. Und das ist das Problem. Das ist eine einfache Antwort heute, die ich dir gebe. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Es ist nicht so, dass Gott dich nicht segnen würde. Das ist sein Herzenswunsch. Er will unbedingt dich segnen.
Er will dein Leben zum Blühen bringen. Er will, dass du kannst deine Ängste überwinden. Er will, dass du kannst neue Wege einschlagen, wo du niemals denken wirst, dass überhaupt so etwas möglich wäre. Er wünscht sich, dass du anfängst, dich ausstrecken nach dem unmöglichen Gott. Er wünscht sich, dass er geben kann. Und nicht erst in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren. Sondern er wünscht sich, heute Morgen dir zu geben. Das ist sein Herz. Er kann nicht anders. Er will nichts zurückbehalten. Er ist wie so ein Bauraben, der gleichzeitig am Warten ist, bis endlich der trockene Boden fruchtbar werden kann. Er ist wie so ein Bauer, der wartet, der sagt, hey, wann ist endlich der Boden parat, dass ich meinen Samen da drin setzen kann und dass der Segen fliessen kann? Etwas kann aufgehen. Aber es ist nicht möglich, solange wir an Sachen festheben, die ihm nicht gefallen tun. Es ist nicht möglich. Das ist eine schwierige Botschaft, weil ich weiss selber, es gibt Bereiche in unserem Leben, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Einschub, da sind wir am Kämpfen, wir sind am Strugglen und. Bitte häng nicht ab, ich greife das Thema auch noch auf. Aber deine Herzenseinstellung, deine Ausrichtung, primär, die muss zuerst geklärt sein. Es liegt an deinem Herz, das sich vielleicht nicht verändern wird. Es liegt vielleicht daran, dass du sagst, hey, ich habe Gott gerne als einen Teil, aber da gibt es Bereiche, die kann ich und will ich einfach noch nicht hingehen. Und darum erleben wir es nicht. Sprüche 4, 23 sagt darum ganz klar, mehr als alles andere. Wisst ihr, was alles andere bedeutet, oder? Es ist komplett mehr als alles andere. Behüt dein Herz, will. Von ihm geht das Leben aus. Und wenn wir da von einem Leben reden, dann reden wir nicht von unserem weltlichen Leben, so wie wir es uns da ein bisschen denken. Sondern da reden wir von dem erfüllten Leben, das Gott für dich bestimmt hat, in dem Moment, wo er dich geschaffen hat. In dem Moment, wo er dich geschaffen hat, hat er nämlich tausende Gedanken gehabt, die wunderbar und gut sind. Wo er gesagt hat, ich will das Geschöpf, das ich da kreieren, segnen. Sein Herzenswunsch ist zu geben. Und unser Leben entscheidet, ob wir unser Herz behüten. Man kann es auch sagen, ein Herz, das sich auf Gott ausrichtet, führt zum Segen. Und wisst ihr was? Es kann auch umgekehrt funktionieren. Wenn wir uns nicht auf Gott ausrichten, dann verpassen wir viel. Ich möchte eines Tages nicht mehr zurückschauen und denken, was habe ich echt alles verpasst. Stell dir die Frage doch mal kurz. Willst du wirklich eines Tages zurückschauen und denken, was habe ich echt verpasst? An Segen, weil ich an Sachen festgeklammert habe, die mir persönlich in dem Moment so unglaublich wichtig sind. Aber aus der göttlichen Perspektive völlig unwichtig wären. Falsch, unheil, unrein. Man könnte auch sagen, Frucht oder der Segen in deinem Leben hängen von deinen Entscheidungen ab. Mir hat mal der Papi gesagt, Michael, da habe ich so ein viele Fragen gewälzt mit mir. Wieso kommt der Segen nicht? Und dann habe ich mal mit dem Papi ein cooles Gespräch gehabt und dann hat er gesagt, weißt du, Michael, mach Gott nie verantwortlich für deine Entscheidungen. Das habe ich nicht vergessen. Und das ist das Segensprinzip. Ob Segen in deinem Leben real wird oder nicht. Ob das, was Gott bereits reingelegt hat an Erbgut, in den Samen, wo er dich geschaffen hat, ob du das darfst sehen, hängt von deinen Entscheidungen ab, die du treffen tust in deinem Leben. Und ob Gott den Segen reingibt oder nicht, hängt davon ab, ob es Entscheidungen sind, die er Freude daran hat. Verstehe dich, ich will niemals, wenn der Gabriel heute auf die Idee kommt, irgendwie vom grossen Turm oben runter zu kumpen, Köpfler zu machen ohne Wasser im Pool. Ich würde niemals meinen Segen reingeben als Vater und sagen, go for it, viel Spass. Ein liebender Vater macht das nicht. Ein liebender Vater sagt, halt, richte dich wieder neu aus. Das ist nicht das Projekt, das jetzt startet. Die richtige Ausrichtung bringt Segen, habt ihr das mitgenommen? Erst wenn dein Leben wieder ausgerichtet ist nach Gottes Maßstab und in der heutigen Zeit nervt mich das so, dass alles verbogen wird. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mich nervt das unglaublich. Alles tut man zurechtbiegen. Alles versucht man irgendwie zu relativieren, schön zu formulieren. Ja, nicht ein Anstoß in der Gesellschaft wird man sein. Die Bibel ist so klar, messerklar. Hat Gesellschaft Freude? Nein. Hat Gott Freude, wenn wir ganz klar uns zu seinen Maßstäben bekennen? Ja. Du kannst Unreins mit Reinem nicht vermischen. Es geht nicht noch behaupten, es ist nachher rein. Glaub mir, wenn wir unsere Maßstäbe nochmal neu setzen, heute Morgen, dann werden, und da bin ich fest davon überzeugt, dann werden Blockaden gelöst werden in deinem Leben. Sachen, die du schon seit Jahren umeinander reichst. Wenn du anfängst aufräumen, bewusst dich ausrichtest und sagst, jetzt ist genug. Und ich mache die konkreten Schritte. Ich tue nicht einfach für mich einen Entscheid fällen und dann lasse ich es nichts rauslaufen. Sondern ich mache auch die konkreten Schritte dazu, weil ich es ernst meine mit Gott. Ich bin fest davon überzeugt, Gottes Segen wird fliessen in unserem Leben. Wir werden noch so viel mehr können erleben. In dem Moment, wo das passiert, wird Gott dich anschauen und sagen, hey, Haggai 2,19, oder? Von diesem Tag an will ich segnen. Es ist ein Versprechen, das er gemacht hat, das für dich gilt heute Morgen. Für dich gilt es heute Morgen. Und es gibt einen Weg zu dem Ganzen. Gott zeigt dir den auf, oder? Ganz einfach, der Paulus sagt nämlich, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht das. Und was heisst jetzt das genau, oder? Ein geheiligtes Leben. Es bedeutet nichts anderes, als dass wir uns immer und immer wieder unter die Herrschaft von Gott stellen und bereit sind, dass er uns verändern darf, schrittweise. Immer wieder an das Kreuz herangehen und sagen, Jesus, da bin ich. Ich mache weiter, ich gebe nicht auf, ich hebe an dem fest, ich weiß, es ist richtig. Und ich werde niemals dulden, dass ein Kompromiss in meinem Leben den Rest kaputt macht, den du mir geschenkt hast. Das heisst, ein geheiligtes Leben führen. Gott wieder an der ersten Stelle zu haben im eigenen Leben. Ein geheiligtes Leben bedeutet nicht, dass alles perfekt ist vom ersten Moment. Ist auch wichtig zum Wissen. Wir haben einen Gott, der einen Weg mit uns geht, einen Gott, der perfekt ist. Aber du musst es nicht sein. Er sagt, ich gehe mit dir den Weg, weil ich perfekt bin und ich träge dich an den Ort, bis du wieder frei wirst sein. Der Gott ist heilig, er weiß, was er tut, er weiß, was du brauchst, er weiß, wie er dich an das Ziel führen kann. Aber willst du überhaupt den Weg gehen mit ihm? Das ist die grosse Frage, die wir uns klären müssen. Wir müssen uns fragen, ist Gott der Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben? Der Mittelpunkt von meinem Leben haben wir gesungen vorhin. Oder? Ist Gott wirklich der Mittelpunkt? Oder tust du das nur so als Floskel sagen? Aber eigentlich hast du ganz viele eigene Bereiche, wo du immer noch Herr und Chef bist. Ein gesegnetes Leben zeigt sich in deinem Alltag. Es zeigt sich in den Entscheidungen, die du triffst. Es zeigt sich in dem Moment, wo du sogar Entscheidungen triffst, die Konsequenzen mit sich bringen, die nicht unbedingt angenehm werden kann. Ein gesegnetes Leben fängt dort an, wo du in einen Prozess gehst und sagst, egal was jetzt alles auf mich zukommt, ich weiss, es ist der richtige Weg. Und ich weiss, es birgt sehr viel Risiko. Scham, ich könnte verletzt werden, ich könnte vor den Kopf gestoßen werden. Ich werde jemanden vielleicht sogar verletzen. Was auch immer. Aber ein gesegnetes Leben fängt dort an, wo wir den Willen von Gott über unseren Willen stellen. Und vielleicht merkst du jetzt schon, da ist etwas vielleicht in mir drin. Das betrifft mich. Vielleicht hast du schon viel früher, als ich da geredet habe, gedacht, ja, ich weiss schon, von was er redet. Und du hörst es so in dir rein und es klopft immer mehr und denkst, Scheibe, aufstehen kann ich nicht mehr. Hock dummerweise in der vorderen Reihe. Wenn jetzt nachher noch die Frau mich zuhause fragt, was ist es bei dir gewesen? Noch schlimmer. Wisst ihr was? Der Heilige Geist redet schon sehr, sehr früh mit uns. Sehr, sehr klar. Wir schieben dann den Gang auf die Seite. Habt ihr das auch schon gemerkt? Wir lenken uns sehr schnell den Gang ab. Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinschaft super cool. Wir reden ein bisschen wieder über alles Mögliche und dann vergessen, was der Michael gesagt hat. Aber der Heilige Geist hat eigentlich schon lange in dir gesagt, halt, es ist eigentlich jetzt dran, dass du vielleicht ein bisschen länger im Gebetszelt bleibst und mit jemandem noch redest. Weil jetzt musst du dich ausrichten. Weil du willst um keinen Preis den Segen verlieren, den Gott parat hat. Es ist dran. Wisst ihr, wenn es dran ist? Morgen? Nein. Heute. Es ist heute dran. Ihr lacht, oder? Aber wir tun so gerne so Prozess vor uns herschieben. Ich bin ein Mann und wir Männer, die haben das so in sich. Wir tun gerne so zuerst für sich mal ein bisschen Welt zu machen und durch. Ein bisschen wursteln und dann irgendwann, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, im besten Fall, wenn etwas ans Licht gekommen ist, gegen unseren Willen, dann denken wir, jetzt ist es vielleicht nötig, dass man mal mit jemandem darüber redet. Unweigerlich, der Prozess. Ich kann es nicht wollen, aber jetzt bin ich drin. He? Nein, heute ist der Moment dran für jeden da drinnen, der sagt, hey, ich muss einen Schritt gehen. Der Heilige Geist hat schon lange gesagt, was es ist. Du weißt es. Wenn nicht weißt, frag nachher Gott. Und das Lustige ist, wir verwechseln sehr oft unsere eigenen Gefühle mit dem Reden vom Heiligen Geist. Wollte ich auch noch kurz gesagt haben. Manchmal hocken wir in brutal blöden Situationen, fühlen uns irgendwie wohl, es gibt uns ja etwas, wissen aber, es ist nicht richtig. Und dann in dem Moment, wo der Segen nicht kommt, fangen wir an, ja weißt du, Gott hat mir vielleicht schon gesagt, es tut gut, es gibt mir ja etwas. Gott sagt manchmal vielleicht völlig etwas anderes und die Bibel ist ganz klar. Wenn du nicht sicher bist, lese in der Bibel, es ist ganz klar. Er lässt sich nicht verbeugen. Nur für deine Gefühle, die gerade wunderbar schön und gut sind. Ich kriege auch aus eigener Erfahrung. Es funktioniert nicht, da liegt kein Segen drauf. Gott schafft nie mit Druck. Würde er es machen, wären wir jetzt alle frei da. Wortwörtlich frei, wir müssten gar nicht zusammenkommen. Wir könnten einfach alle einen coolen, längeren Brunch draussen machen mal oder so. Einen schönen Ausflug als Church, gute Ferien geniessen. Gott schafft nicht mit Druck. Er überlässt es dir. Er überlässt es dir. Und jeden Tag steht er da mit dem Geschenk und sagt, nimmst du es oder nimmst du es nicht. Am nächsten Tag steht er immer noch vor deiner Haustür und fragt, willst du es oder willst du es nicht. Aber weißt du, wie oft laufst du an ihm vorbei und sagst, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Die 2-3 Minuten, die nötig wären, um ehrlich zu werden. Hey, ja, ich würde mega gerne, aber Netflix ist super, ich bin gerade mit drin. Es wird spannend. Und Gott ist da mit seinem Päckchen und wartet neben dem Sofa und fragt, hey, willst du es oder willst du es nicht? Ich will, dass du ein heiles Leben führst, wo Segen Platz hat, wo all das Platz hat, was ich für dich bereit habe. Weißt du, Kompromisse im Leben, die können schon funktionieren. Du kannst ja so leben. Willst du so ein Leben überhaupt? Eins von denen. Du glaubst, du liebst Jesus, absolut. Ich tue es nicht absolut. Du es niemandem absprechen. Und das. Aber ist es das, was er will? Ich will viel, viel mehr für mich. Und ich gebe nicht auf, bis mein Wasser wieder klar ist. Ich will kämpfen, ich will aufstehen, ich will machen, ich will meinen Stolz abschlucken. Ich will dann ganz sagen, Jesus, 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 weil ich weiß, was für wunderbare Sachen für mich bereit hast. Und heute ist so der Segensmoment für dich, oder? Wo ist Gott in deinem Leben nicht mehr an der ersten Stelle? Welcher Bereich ist es? Wo hast du ihn aus der Mitte verloren, ein bisschen auf die Seite geschoben und baust jetzt so dein eigenes Häuschen auf? Wie wir es beim Haggai gesehen in der Geschichte. Wo weißt du eigentlich schon längst, was richtig wäre? Aber das Thema ist abgehakt für dich. Jesus, mit dir rede ich nicht mehr darüber. Ich kenne deine Meinung. Nein, sicher nicht. Hast dich verhärtet in dem. Du willst nicht mehr. Hat ja schliesslich schon vorne nicht funktioniert, also mache ich jetzt sicher nicht nochmal ein Herz auf und bitte so einen Prozess starten, der ja noch unangenehm werden könnte. Wo ist das vielleicht bei dir? Deine Zeit. Wir sind super gut im Work-Life-Balance machen. Leider hat sich der Begriff auch in die Kirche nie geholt. Ich glaube an das Prinzip, dass ein riesen Segen darauf liegt, wenn Gott über unsere Zeit entscheiden darf. Und da geht es ums Dienen, da geht es um füreinander da sein, da geht es um brüderliche Liebe, zusammen Reich Gottes bauen, da geht es um vollen Einsatz, 180%. Und nicht erst dann, wenn das Geburtstagsfest durch ist vom Kind, das Nachbarschaftsgrillade durch ist und dann ja mal schauen, ob es vielleicht noch Platz für Gott hat. Ist Gott auf dich? Bist du jetzt der Nachbarschaft am Bau oder Reich Gottes? Oder wie weiss man? Wenn es vielleicht da ist, ja okay, schön und gut. Wenn die Nachbarschaft mega wichtig ist jetzt für Gott. Aber hast du ihn gefragt, ob es das ist oder nicht? Hast du ihn gefragt? Oder machst du es einfach jetzt für dich? Entscheidet er über deine Zeit oder nicht? Über deine Finanzen? Entscheidet er über deine Reinheit? Ist die Beziehung, wo ich da wirklich gerade lebe, das, was Gott will? Oder ist es mir einfach das, weil ich nicht gerne allein bin? Ist es ein Kompromiss? Oder gefällt es Gott wirklich? Hast du ihn das gefragt? Welche Freundschaften baust du, welche baust du nicht? Wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut? Ja, was ist es jetzt wirklich? Ist es Gottes Plan, dass ich mit dieser Person so viel Zeit verbringe? Weil ich weiss, Freundschaften brauchen sehr viel Zeit. Und unsere Zeit ist begrenzt. Weiß Gott, dass die Freundschaft so wichtig ist in deinem Leben? Was ist dein Auftrag in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft? Lass du Gott in deine Gedanken hin? Oder nicht? Wer sagt, was Priorität hat? Bist du oder Gott? Hey, Ausrichtung zeigt sich nicht einfach in den schönen Worten. Sind deine Entscheidungen, die Taten folgen? Dort, wo Gott wieder an erster Stelle ist. Man könnte eigentlich sagen, zeig mal die Finanzen. Und ich sage dir, wer Prio Nummer 1 ist in deinem Leben. Zeig mir deinen Freundeskreis und ich werde dir sagen, wer du bist. Zeig mir deinen Umgang mit deinen Kindern und so weiter und so fort. Wer hat es überhaupt in deinem Leben? Und heute ist nicht ein Abschluss von einer Serie. Heute ist der Start von einem reinen Leben, das bei dir anfangen könnte. Es ist ein Start. Was ist der konkrete Schritt, der dran ist? Ich frage dich das jetzt einfach nochmal. Die Frage ist nicht, verstehst du, was aus Gottes Sicht richtig wäre? Weil ich glaube, wir wissen es alle, oder? Die Frage ist, wann lässt du los? Wann lässt du wirklich los? Weil ich glaube, an dem liegt es, dass wir den Segen nicht erleben. Wir lehnen uns zurück, haben es bequem auf unserem Sofa symbolisch. Und wir warten auf die Veränderung von unseren Herzen. Das lieber nicht. Also die Frage ist, wie reagierst du auf das, was Gott will? Nicht, was richtig wäre, sondern was ist dein Schritt daraus? Heute Morgen. Vielleicht ist es daran, dass du heimgehst und sagst zu deinem Schatz, wir müssen reden. Vielleicht ist es daran, dass du einem Kollegen anrufst und sagst, ich brauche dich. Ich will reden mit dir. Vielleicht musst du mit jemandem hingehen und sagen, sorry. Da habe ich Kompromisse in meinem Leben eingegangen. Ich will mit dir einen Kampf starten. Kommst du mit mir in den Kampf? Ich will kämpfen. Ich will nicht mehr die Kompromisse dulden in meinem Leben. Was hält dich zurück? Manchmal ist es die Angst, etwas zu verpassen. Das kenne ich. Da bin ich 17, 18 und langsam ist in mir ein Gefühl aufgekommen, gläubig aufgewachsen. Und langsam ist in mir ein Gefühl aufgekommen, Michael, klingt ja schon noch cool, das Ganze, was deine Kollegen immer erzählen, vom Ausgang und. Und in meinem Herz hat der Gedanke angefangen, das Gefühl, Michael, verpasst du echt etwas? Verpasst du echt etwas? Und dummerweise lässt man doch diesen Gedanken viel lang zu Raum. Viel zu lang der Raum. Und es passiert. Angst, etwas zu verpassen, ist der eine. Angst, nicht genug zu haben. Angst, zu kurz zu kommen. Gott sagt, er ist mein Versorger. Ja, ich weiss, danke schön, gut. Aber nein, weißt du, ich habe das Gefühl in mir, weißt, ich komme gleich zu kurz. Und welcher Gedanke hat jetzt mehr Raum? Gottes Gedanken, punkto Finanzen oder deine? Wille hat mehr Raum. Kämpfst du überhaupt dagegen? Manchmal tut man es gerne einfach auf die Seite schieben, oder? Oder vielleicht ist es auch einfach die Angst, um wieder allein zu sein. Du weißt, die Beziehung ist nicht das Richtige. Aber wieder allein sein. Die Liste könnte unglaublich lang werden. Vielleicht ist es eine Gebundenheit, eine Sucht, die mit dir rumschleppst, schon seit Jahren, eine Abhängigkeit, und du hast dich arrangiert damit. Nimm das Bild heute heim. Lass keinen Kompromiss zu. Gott wird dich segnen. Wir werden jetzt miteinander 2 Minuten Musik, Worship, so im Hintergrund instrumental hören. Und du kannst dir Zeit nehmen. Zeit nehmen, um am Handy sein, oder? Zeit nehmen, zum Tage zu machen. Gott fragen, wieso erlebe ich den Segen nicht in dem Übermass, wie es die Bibel verspricht? Wieso erlebe ich das nicht? Und ich bin fest davon überzeugt, Gott wird zu dir reden. Er wird in dein Herz reden und es wird vielleicht weh machen. Weil er sagt dir auch, wie du es lösen kannst. Er sagt dir vielleicht, geh beten. Er sagt dir vielleicht, nimm dir die Zeit im Worship und geh endlich das erste Mal auf Knie. Gott ist ein Gott, der will geben. Aber denen, die es wirklich ernst meinen. Und ernst meinen bedeutet, dass wir es neu ausrichten und sagen, dein Wille steht über allem. Jetzt läuft die Musik. Macht euch die Augen zu. Fragt Gott. Legt ab. Und ich werde dann das abschließen mit dem Gebet. Vater im Himmel, ich will dir sagen, wir sind jetzt da. Geist Gottes, geh du durch die Reihen durch, berühr du die Herzen, überschütte du uns mit deiner Liebe, überführ du unsere Herzen. Wir wollen uns neu ausrichten auf dich, weil du bist ein heiliger Gott und nichts Unheiliges hat Platz. Wir proklamieren es in der unsichtbaren Welt. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und spreng dir heute Morgen die Mauern. Zerreiss die Ketten von Sucht, Minderwert. Zerreiss du schlechte Gedankengebilde, die selbstzerstörend sind. Gib jedem Einzelnen das Gefühl von, du bist mein Versorger. Ich vertraue dir. Vater, ich will mir heute Danke sagen, dass du jeden in ein solches Potenzial eingelegt hast, so eine riesige Portion an Segen. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir eines Tages zurückschauen und sagen, ja, wir haben den Lauf vollendet und genau so, wie es du vorbestimmt hast. Dein Plan ist über allem gestanden, nicht unser. Wir haben uns ausgerichtet. Heute am 29. und seither läuft der Segen und mehr und mehr und mehr. Und wir wollen uns ausstrecken heute Morgen. Nach dem Segen und dir Danke sagen, dass du gnädig bist und nicht einfach sagst, du, wir sollen uns ausrichten und selber nachher schauen, sondern dass du sagst, Schritt für Schritt laufen wir vorwärts als Team miteinander und ich träge dich dort, wo es schwierig wird und ich helfe dir und ich helfe dir und ich helfe dir, bis wir ans Ziel kommen. Ich danke dir, dass es nicht an uns allein liegt, weil das können wir nicht. Aber die Freiheit, die ist so nah. Zum Greifen nach, wir richten uns jetzt, heute neu aus. Wir wollen das Fundament legen. Wir wollen offen sein für den Segen. Amen.